Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen mit Yannick Fenüs und Ercan Karici. Yannick, herzlich willkommen. Wo bist du? Wie geht's dir?
Ich bin zu Hause an meinem kleinen Computerchen. Ich habe ein Wasserchen vor mir. Da ist allerdings Kohlensäure drin. Das ist ja nicht so gut, wenn man viel reden muss, sollte man lieber Wasser ohne Kohlensäure trinken, ne?
Mhm.
Ja, das ist meine Regel. Aber heute dachte ich, kann auch wild sein. Heute Abend kann es auch wild werden.
Ja.
Ein bisschen Kohlensäure ins Wasser getan. Ja, und dir? Was hast du so? Ist auch ein heißes Getränk, ja. Kaltgetränk?
Gut geht's mir. Nee, ich habe einen trockenen Traubensaft.
Das ist gut.
Genau, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade noch in Hannover. Morgen geht's nach Bielefeld, dann nach Detmold, dann nochmal nach Hannover und dann nach Hamburg und dann nicht nach Lüneburg, weil ich gerade mit dir für Montag ja einen Termin ausgemacht habe oder wir einen Termin ausgemacht haben.
Ah, ja.
Genau. Wann warst du das letzte Mal in Lüneburg?
Noch nicht so lange her, letzte Woche. Ist schön, ich liebe Lüneburg, fast dahin gezogen.
Ich auch, schöne Stadt.
Sehr, sehr schöne Stadt.
Ne? Sehr, sehr schöne Stadt.
Ja, auf jeden Fall. Kann man es gut aushalten. Also klein natürlich, aber na gut, jetzt ist alles eine Frage der Relation.
Aber für Kinder auch schön, oder? Also
ja.
Schön überschaubar,
genau, ja.
Viel Natur.
Ja, nah an Hamburg, ist natürlich auch immer ein
Viel Fluss. Wasser, freundliche Menschen.
Was ist die schönste Stadt der Welt? Deiner Meinung nach?
Die schönste Stadt der Welt? Ach, ich kenne die Welt ja nicht, ne?
Das ist aber auch so eine blöde Jet-Setter-Frage. Warst du schon überall auf der Welt und was war die schönste Stadt? Lass mal Deutschland. Was ist die schönste Stadt, in der du je warst? So, das ist die Frage, die man stellen soll.
Ich kann das immer nur nach Tagesform beantworten. Also ich würde sagen, für heute denke ich so zurück an das wunderschöne Regensburg. Das wäre Platz 3. Und dann würde ich heute irgendwie London auf Platz 2 setzen.
Ja.
Und Platz 1, ich habe heute an meine nicht wirklich lange, aber kurze Zeit in Jerusalem gedacht.
Oh.
Ich erinnere mich immer gerne zurück und denke gerne an Jerusalem. Was sind deine Top 3 Städte des Tages?
Des Tages? Das finde ich, das ist eine Podcast-Kategorie, die ich jetzt immer. Was sind heute deine 3 Lieblingsstädte? Das ist jetzt unsere Einleitung. Ich weiß es nicht. Ich habe Lust, was zu den Städten zu sagen, die du gesagt hast, finde ich gut. Regensburg war ich noch nie. Warum nicht? Das muss ich ändern. London war ich schon mal, und zwar als Zehntklässler oder so. Klassenfahrt. Das war sehr aufregend. Das war sehr, sehr aufregend. Es war so Multikulti, weißt du?
Mhm.
Ja.
Ja.
Das war, dachte ich so, wow, shit, so kann es auch gehen.
Ja.
Und Jerusalem, war ich auch schon mal, fand ich eher ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl hatte, der Konflikt hängt so sehr über dieser Stadt und ist so präsent und sagt man ja auch so ein bisschen, ne? Quasi in Tel Aviv versuchen die Leute so zu tun, als gäbe es den Konflikt nicht und in Jerusalem stecken sie mittendrin. Leicht verkürzte Zusammenfassung des Lebens in Israel und Palästina. Aber das soll nicht unser Thema sein heute. Unser Thema heute soll sein, mit Eltern über Rassismus reden. Das habe ich letztens einen Workshop gemacht und das hat Spaß gemacht. Und ich dachte irgendwie, ja, das könnte man mal zu einer Podcast-Folge machen. Und hast du schon mal mit deinen Eltern über Rassismus geredet? Und wie läuft das so?
Ja, es läuft gut. Ich sage dann meiner Mutter, du bist eine Woman of Color. Und meine Mutter sagt dann, was? Ich bin Deutsche und geht's. Geh in die Küche und räum die Küche auf, sagt sie dann zu mir. Nein, so streng ist sie nicht.
So streng ist sie nicht.
Ich dachte, so streng ist sie nicht.
Du bist eine Woman of Color, Mama.
Du bist eine Woman of Color. Erzähl mal bitte, für welche Zielgruppe denn du eigentlich, damit unsere ZuhörerInnen das vielleicht nochmal etwas genauer verstehen, für welche Zielgruppe du denn diesen Workshop gemacht hast?
Für alle, die Eltern haben. Nein, ich möchte ehrlich gesagt, ich würde gerne gleich ein Beispiel daraus erzählen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht zu konkret werden, damit es irgendwie anonym bleibt. Aber ich glaube, dieser Topos, so mit Eltern über Rassismus reden, Rassismus ist auch ein bisschen austauschbar. Ne? Also alle Themen, die die Gesellschaft progressiv voranbringen, stoßen ja manchmal bei Eltern auf ambivalente Reaktionen. Und das finde ich ganz spannend zu explorieren. Und zwar, weil, ohne zu viel vorgreifen zu wollen, aber mein Mantra ja normalerweise immer ist Bindung vor Bildung. Also wenn ich sozusagen über Rassismus rede mit Menschen, die ich an dem Tag kennenlerne und einen Workshop gebe, dann ist meine selbstgestellte Aufgabe, erstmal eine Bindung aufzubauen mit der These, über Rassismus kann ich dann reden, wenn es eine Bindung gibt, die ich auch belasten kann. Ja? Mhm. Also, und wenn ich diese Bindung nicht belasten kann, indem ich sozusagen die Leute aus ihrer Komfortzone raushole, dann wird es zu schnell konfrontativ und dann geht es zu schnell in die Abwehr und dann macht es keinen Sinn. Und deswegen muss ich erstmal schauen, dass wir ein gutes Verhältnis hinkriegen. Und das gilt nicht nur für Sprechen über Rassismus, sondern Bindung vor Bildung gilt immer. Aber dieses Problem hat man ja in der Regel mit seinen Eltern nicht. Da gibt es ja eine Beziehung. Aber das ist ja eine ganz besondere Beziehung. Und die ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwie belastbar, sondern manchmal ist die ja auch gerade, weil sie so groß ist, sage ich jetzt mal, versuche ich wertfrei zu formulieren, oder so eine besondere Beziehung ist, macht es ja manchmal nicht unbedingt einfacher.
Ja, ne? Ich verstehe. Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Also dieser Elternbegriff ist jetzt erstmal relativ allgemein gefasst. Es geht jetzt nicht beispielsweise um Eltern und Erziehungsberechtigte, mit denen LehrerInnen, Lehrpersonen, pädagogische Fachkräfte und so weiter und so fort arbeiten, weil diese Zielgruppe wiederum hört unseren Podcast ja auch sehr intensiv. Ja, also es geht ganz um Eltern im allgemeinen Sinne.
Um seine eigenen Eltern. Ja, danke. Interessant, okay. Dass du das so nochmal, oder das kann man ja auch so lesen, du hast vollkommen recht. Ich bin nicht selber gar nicht drauf gekommen, dass man natürlich auch aus einer pädagogischen Professionalität heraus mit Eltern sprechen könnte oder dass man sagen könnte, Eltern mit Eltern über Rassismus reden, damit sie dann mit ihren Kindern drüber reden oder sowas. Oder was heißt es, in einer Elternrolle zu sein? Und ja, spannend. Komm, auch mal eine Folge zu machen. Nee, ich meine eher so, so junge Leute, ja, junge progressive Leute, so leicht linksgrün versifft angehaucht, ja, die dann irgendwie glauben, so, ich glaube, wir müssen mal jetzt irgendwie mit unseren Eltern darüber reden, dass manchmal sagen die so Sachen, das ist vielleicht nicht so gut. Und das möchte ich jetzt mal irgendwie ansprechen. Ja. Ich habe ein Beispiel dabei. Soll ich mal reinwerfen und du guckst mal, was wie du vibest.
Ja.
Wie du vibest damit. Ja, also, genau, da war eine Teilnehmerin, die hat erzählt, dass ihr Vater arbeitet als Kontrolleur in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann hatte sie so, weil sie auch selber irgendwie viel auf der Linie fährt und so die anderen Kontrolleure sozusagen beobachtet und so, hatte sie das Gefühl, die haben so einen Type, die machen so ein bisschen Racial Profiling sozusagen in der Bahn, was ja jetzt irgendwie keine besonders überraschende Erkenntnis ist, sondern eher naheliegend. Und dann hatte sie das Gefühl, okay, ich glaube, ich muss mal mit meinem Vater darüber reden und hat dann folgende Formulierung benutzt. Bin mal gespannt, wie du das gleich einsortierst. Papa, sag mal, ist dir das eigentlich bewusst, dass du da rassistisch kontrollierst in der Bahn, in deinem Job? Du ziehst schon so kritisch den Mundwinkel hoch. Was sagst du zu, ich glaube es mal so stückweise, erstmal bei dieser Formulierung, was fällt dir dazu ein?
Du musst jetzt bitte nochmal, du musst nochmal die Frage der Dame, die sie an ihren Vater stellt, wiederholen bitte.
Ja, Papa, bist du dir eigentlich bewusst, dass du da rassistisch kontrollierst in der Bahn. Oder die du kontrollierst, rassistisch auswählst sozusagen.
Und das hat sie also so völlig ohne Kontext einfach so als einzelne Frage gestellt?
Ich glaube, so irgendwie in einem Gespräch oder so, weiß ich nicht, aber.
Okay. Ja, da müssten wir natürlich erst vielleicht mal, oder müsste ich erst mal darüber nachdenken, was denn eigentlich Racial Profiling ist. Vielleicht ist es ja auch ein Fragezeichen, was jetzt gerade unsere ZuhörerInnen im Kopf haben. Bei Racial Profiling denken wir an eine Praxis, bei der Menschen aufgrund ihrer sogenannten ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihres Aussehens, ihrer vermeintlichen Religion, ihrer vermeintlichen Nationalität als sogenannte verdächtigte Personen behandelt werden.
Ja.
Ohne dass es einen ganz bestimmten Grund gäbe, sie zu kontrollieren, werden sie dann eben aufgrund dieser Merkmale kontrolliert. Und wir kennen das natürlich unter anderem von Debatten rund um Polizei.
Genau.
Natürlich ist diese Methode umstritten und natürlich ist diese Methode eigentlich verboten,
ja,
weil sie letztlich auf diskriminierende Annahmen beruht und gewisse Gruppen einfach ungerecht behandelt. So, und das kann uns oder das kann Menschen eben ja in Polizeikontrollen passieren, kann, muss nicht, bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen oder wenn Menschen im Rahmen der Fahrt von öffentlichen Verkehrsmitteln, Zügen und so weiter und so fort kontrolliert werden. So, kann, muss nicht. Ich finde, jetzt um auf deine Frage zu antworten, müsste sie natürlich dann erstmal ihrem Papa erklären, was Racial Profiling ist und vielleicht auch, dass Racial Profiling real ist, also dass es sowas wirklich gibt. Denn es könnte natürlich sein, dass ihr Vater, wenn er dann versteht oder sobald er verstanden hat, was Racial Profiling ist, wenn man sich mit dem Thema nicht besonders gut auskennt, braucht das ja vielleicht auch mal ein paar Minuten, so ein paar Reflexionsminuten. Und damit dann eben keine starken Abwehrreaktionen kommen, sollte sie ihm eben auch erklären, was es ist und dass es real ist und dass Menschen darunter leiden. Genau, das wäre so meine ersten paar Gedanken zu dem, was du mich gefragt hast.
Also Racial Profiling als Begriff hat sie nicht benutzt, den habe ich jetzt eingeführt. Ne? Sie hat quasi einfach nur von rassistischen Kontrollen geredet. Ich dachte, du gehst jetzt nochmal auf die Formulierung. Ist dir da eigentlich klar, was du da machst? Sozusagen, bin ich hellhörig geworden und dachte gleich, huasa, du Botschaft, immer schwierig. Lieber ich Botschaft senden, sowas wie alternativ jetzt an dieser Stelle. Ich habe mich eigentlich gefragt, wie ihr da eigentlich auswählt, wen ihr kontrolliert und wen nicht. Ja, das ist es quasi, man signalisiert Neugier, kein Vorwurf drin, man guckt so, spannend, habe ich mich irgendwie so gefragt, was ist eigentlich so deine Lebensrealität, erzähl doch mal. Man macht die Person zu einem Experten, wertet sie vielleicht ein bisschen auf, damit so, ne, nimmt sie ernst, sagt, erzähl mal, finde ich irgendwie spannend. Hat man eine Ich-Botschaft und zu sagen, ich glaube, du machst da was falsch, ist natürlich schwieriger Gesprächseinstieg. Ja. Aber das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, genau erklären, was Racial Profiling ist, hast du ja gerade vorgeschlagen oder quasi mal so ein bisschen ins Thema gehen, ein bisschen erläutern. Das war tatsächlich gar nicht das Thema, sondern der Vater hat einfach gesagt, ja, die erfahren halt auch immer ohne Fahrschein. So, der Erfolg gibt uns halt recht. Da finden wir halt die meisten. Also, dem war das gar nicht. Der hatte da gar kein Problembewusstsein sozusagen. Im Gegenteil, es war einfach eine Strategie, hinter der er selbst einfach auch stand, wo er gesagt hat, aus meinem Erfahrungswissen heraus mache ich das so. Und der Erfolg gibt uns recht. Und dann hat sie gesagt, na, dir ist schon klar, dass du nur da findest, wo du suchst. Und das ist ein starkes Argument, weil das ist auch was bei BTM, also bei Betäubungsmittel, ist ein sogenanntes Kontrolldelikt. Ja? Die Polizei findet nur da Betäubungsmittel, wo sie Betäubungsmittel sucht, in aller Regel. Ja, das heißt, wenn es bei einem bestimmten Drogendealer-Typ im Park immer wieder sucht, werden sie finden. Und wenn sie die Hotels, die Luxussuiten in den Luxushotels abklappern, dann werden sie auch was finden. Aber natürlich ein ganz anderes Klientel. Genau, also man findet nur, wo man sucht. Das ist klar und das ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Das wäre jetzt auf der inhaltlichen Ebene. Ja, aber was würdest du sagen, was macht man, wenn man quasi der Person wie Rassismus vorwirft, kritisch und so, aber naja, wenn man sagt, hier, pass auf, da passiert was Rassistisches, du bist da involviert und dann sagt sie, ja, aber das ist auch richtig so. Was macht man denn dann?
Also deine Frage ist so breit und so gleichzeitig so tiefgehend und so weitreichend. Danke dafür, das ist so super ganzheitlich von dir. Also wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, auf die Art und Weise, wie sie fragt. Also du sprachst ja vorhin von so einer Du-Botschaft, ne? Wenn man zum Beispiel mit einem ausgestreckten Zeigefinger auf jemanden zeigt, einen Vorwurf macht, du hast, oder wenn man gar jemanden bewertet und belehrt und befiehlt, im Sinne von, Papa, das siehst du falsch, du musst mir mal zuhören, dem eigenen Vater sogar etwas unterstellt, so etwas wie, das ist ja typisch für dich, oder Ironie und Sarkasmus benutzt, sowas wie, aha, interessante Idee, wenn es von dir stammt, oder gar jemanden ausfragt, dann bezeichnet man das auch als eskalierende Sprache und deeskalierend, also etwas beruhigend ist dann wiederum, genauso wie du es gesagt hast, die eigene Sichtweise zu schildern, Auswirkungen zu beschreiben, also die Auswirkungen auf mich selber als Person, die ich dich anspreche, oder Auswirkungen eben auf Menschen und auf Menschengruppen, die mir am Herzen liegen. Man darf auch selbstverständlich die eigenen Gefühle benennen und dann letztlich auch die Sicht des anderen erfragen und dann meinetwegen auch so eine Schlussfolgerung daraus ziehen. Also da eben auf eine deeskalierende Frage ranzugehen und dann aber auch in der Lage zu sein, Abwehrmechanismen aufzufangen, das finde ich auf jeden Fall super. Und dann würde ich, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was eigentlich deine konkrete Frage war. Was hattest du letztlich gefragt?
Erstmal mega gute Punkte, die du gesagt hast, fand ich, ne? Also Auswirkungen benennen, ja, also nicht auf die Intention abzielen, quasi nicht sagen, das ist doch von dir rassistisch gemeint, du blöder Rassist, sondern im Gegenteil zu sagen, völlig unabhängig davon, ob du das jetzt willst oder nicht oder was auch immer, die Auswirkung ist problematisch, die Leute fühlen sich scheiße dabei, das ist ja eine ganz andere Message, ne? Das ist sozusagen, finde ich sehr wertvoll. Nee, meine Frage war nochmal, aber was ist, wenn die Person jetzt sagt, ja, aber das ist meine Strategie, also in diesem Fall hat er ja gesagt, naja gut, und das habe ich bei der Polizei auch schon häufig gehört, die sagen dann, naja, der Erfolg gibt uns recht. Was machen, also wenn die Leute sozusagen ihren Rassismus irgendwie offenlegen, ganz klar, und dahinter stehen und sagen, so funktioniert es nun mal, Baby, was macht man dann? Vielleicht das Gleiche?
Ja, also ich würde meinen Vater, da würde ich meinen Vater vielleicht erstmal eine Gegenfrage geben, die so ein bisschen auf der emotionalen Schiene kommt. Ich würde dann wahrscheinlich fragen, möchtest du das sein? Möchtest du das wirklich sein?
Ja, guter Punkt, ja. Spannend, wie man dann reagiert darauf.
Was würdest du deinem Vater sagen?
Ich glaube, ich würde versuchen, nicht sofort eine Antwort zu geben, sondern das vielleicht dem erstmal so ein bisschen Raum zu geben. Also kann ja manchmal auch eine Strategie sein, ne? Also wenn jemand was Krasses sagt, dann nicht gleich irgendwie zum Gegenschlag ausholen, sondern, weil wenn man das tut, ne, manchmal sagen Leute, mein Kollege sagt immer, die Leute sind nicht so blöd wie das, was sie sagen. Das finde ich einen sehr schlauen Satz. Und manchmal sagen Leute Dinge und dann kriegen sie quasi Gegenwind und dann verteidigen sie, was sie gesagt haben, obwohl sie da vielleicht eigentlich gar nicht so sehr dahinter standen. Und wenn jetzt jemand was Problematisches sagt und man sagt erstmal, puh, krass, okay, muss ich erstmal drüber nachdenken, dann signalisiert man der Person so, ui, das war jetzt irgendwie gerade heftig, und dann hat sie ein bisschen Chance, selber auch vielleicht zurückzurudern. Zu sagen nochmal, vielleicht, klingt jetzt krass, ich weiß, aber keine Ahnung was, also ne, dann Raum lassen, vielleicht nicht gleich wieder Raum nehmen, sondern ein bisschen Raum lassen, dann hat die Person nochmal, vielleicht fühlt sich dann aufgefordert, nochmal ein bisschen vielleicht zu relativieren, was sie gesagt hat. Oder das ist natürlich einfacher, wenn sie das selbst relativiert, als wenn man das gleich wieder kritisiert. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, so mein Vorschlag. Nicht gleich wieder in die Kritik gehen, sondern erstmal zurücklehnen, vielleicht auch ein bisschen körperlich, ein bisschen Raum geben und sagen, puh, okay, krass, müssen wir mal drüber nachdenken. Was heißt das dann? Das ist vielleicht auch eine gute Frage. Ne? Also im Grunde nochmal die Effekte, die du auch angesprochen hast gerade. Was heißt das dann? Ist das nicht sowas wie willst du sowas, so jemand sein? Könnte ja auch, kann man auch größer denken, wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Finden wir das gut, dass es so läuft? Fühlt sich nicht gut an für mich. Auch gerade ein Punkt, den du schon angesprochen hast, Gefühle, eigene Gefühle, Emotionen benennen. So, finde ich stark. Ja. Ich mache nochmal weiter im Beispiel.
Bitte.
Weil es wurde noch sozusagen komplexer und spannender, weil sie gesagt hat, Vater in diesem Fall keinen akademischen Abschluss, schon sehr, sehr, sehr lange Kontrolleur. Und sie und ihre Schwester, die da immer so nicht nur das erste Mal kritische Diskussionen haben zu bestimmten Themen, beide halt so akademische Ausbildung. Und da war ihre These, und da würde ich total mitgehen, dass ihr Vater da vielleicht so ein bisschen sich bedroht gefühlt hat, ja. Kommen jetzt meine zwei schlauen akademischen Töchter, die haben irgendwie studiert und da Sachen an der Uni gelernt, Und jetzt werde ich hier irgendwie, muss ich irgendwie mich verteidigen. Gar nicht irgendwie, also unabhängig von Rassismus auch, ne? Einfach so, das wird so eine Bedrohungssituation, eine Identitätsbedrohungssituation, weil einmal, dieser dieser Klassismus vielleicht halt auch ein bisschen eine Rolle spielt, ne? Also Bildungsabschlüsse, die irgendwie und so weiter. Und zweitens nochmal These, die nicht von mir ist, sondern psychologisch bewiesen, je mehr ich in etwas investiert habe, ja, sei es Zeit, Raum, Geld, Gefühle, Identitäten, was auch immer, je mehr ich investiert habe, desto schwerer ist es für mich natürlich, davon wieder loszulassen. Hm. Das ist der Grund, warum zum Teil Ausbildungen so hart sind. Ja? Also warum es sowas wie Initiationsriten gibt und sowas, dass die Leute, wenn sie dann durch die Hölle gegangen sind, dann sind sie danach so richtig Teil der Einheit, weißt du, und dann hinterfragen sie die Praktiken nicht, weil sie selbst so viel geopfert haben, um Teil davon zu sein. So, das am Rande. Aber genau, wenn jemand sein ganzes Leben lang Kontrolleur ist, dann macht sein ganzes Leben lang schon die Arbeit, wie er sie macht, und dann kommt auf einmal irgendwie so eine junge Akademiker-Uni-Tante daher und sagt irgendwie, es ist alles ganz falsch, was du da machst. Das ist eine Bedrohung. Würdest du das auch so sehen?
Ja, also was ich da so in mir, was da so in mir nachschwingt, ist auch dieses, also dass seine Selbstwirksamkeit in Frage gestellt wird. Ne? Mm. Wenn er sagt, ja, ich kontrolliere bestimmte Personen, weil ich bei denen ja direkt was finde, und dann stellt seine Tochter eben seine Selbstwirksamkeit quasi in Frage und er soll sie ja auch nochmal selber in Frage stellen. Das kann bei Leuten, also nebst so einem Bedürfnis, sich verteidigen zu wollen, kann das eben auch wirklich starke Gefühle von Unsicherheit und von Angst und von Resignation hervorrufen. Und wenn er das nicht durchfühlen möchte, dann wird er natürlich, ja, also dann wird er natürlich, wie man immer so schön sagt, sich entweder in Anführungsstrichen totstellen oder die Flucht suchen oder in den Angriff gehen. Klingt ein bisschen platt, aber es ist häufig so.
Ich glaube, es ist gar nicht platt. Ich glaube, es sind ganz simple psychologische Mechanismen, die bei uns allen kicken. Also auf jeden Fall. Ja, spannend. Genau, und
dann muss man, sorry, vielleicht noch einen Satz. Und dann muss man natürlich immer in all diesen Fällen schauen, wie der Weg zur Selbstwirksamkeit weiter geebnet werden kann. Ne? Das kann ja auch weiter, die Infrastruktur dafür kann ja weiter, ich sag mal, choreografiert werden. Das darf nicht aus der Sicht gelangen.
Also eine Alternative aufzeigen, ne? Oder zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Das finde ich auch immer eine spannende Frage, die in meinen Workshops immer irgendwann auftaucht. Ich bin ja sehr dazu übergegangen, so meine eigene politische Bildungsarbeit kritisch zu sehen, insofern, als wir immer wieder an Punkte kommen in meinen Workshops, wo ich denke, ja, das hat jetzt mit euren Einstellungen nichts zu tun, dass das hier rassistisch ist, sondern das liegt daran, welche Aufgabe zum Beispiel Polizei in der Gesellschaft hat. Das liegt daran, welche Aufgabe die Schule in der Gesellschaft hat. Ja, und wenn wir dann manchmal gemeinsam dann die Situation analysieren, dann kommt man an so einen Punkt, wo dann die Teilnehmenden manchmal sagen, ja, was jetzt? Ja, jetzt stellst du uns hier irgendwie so ein Problem hin, was machen wir jetzt damit? Und das kann ja zum Teil noch frustrierender sein, ja, wenn man feststellt, man steckt in irgendwas drin und das ist irgendwie problematisch und man weiß gar nicht so genau. Man hat das Problem jetzt quasi benannt, aber es gibt keine Alternative. Das kann ja sehr, sehr frustrierend sein. Gleichzeitig gibt es auch zum Teil nur große Lösungen für solche Sachen, ja? Also Polizeiaufgabengesetze neu definieren ist ja was man natürlich nicht in einem Workshop macht, Mittwochnachmittag. Ja, aber trotzdem, wir gucken, einen Weg raus zeigen aus der Gesprächssituation. Ja. Ich habe noch zwei Gedanken. Ganz am Anfang dieses Statement ist ja schon krass. Erstens, du Botschaft hatte ich gerade schon in Frage gestellt und zweitens da gleich das Wort Rassismus gedroppt. Ja. Jetzt ist ja so ein bisschen, dass man der Fall, dass man, wenn man mit Menschen über Rassismus redet und denen sozusagen sagen möchte, bleibt mal bitte empathisch und guckt mal, mit welcher Sprache oder welchen Handlungen wir vielleicht Gefühle verletzt von betroffenen Menschen, dann muss man dabei sehr gut auf die Gefühle aufpassen, derer, mit denen man gerade redet. So ein komisches, so ein bisschen so ein Paradox. Aber, und ein Triggerbegriff ist eben Rassismus. Also Rassismus überhaupt als Begriff zu benutzen, löst ja bei manchen Leuten schon ganz viel Abwehr aus. Das haben wir auch in mehreren Podcast-Folgen schon besprochen. Das heißt, es wäre so einer meiner Vorschläge, diesen Begriff erstmal nicht zu benutzen. Ich mache das auch in Workshops häufig, dass ich warte, bis die Teilnehmenden den benutzen und dann greife ich ihn auf. Und dann bin ich nicht der, der über Rassismus reden will, sondern die Teilnehmenden wollen dann darüber reden und dann sage ich, alles klar, können wir sehr gerne machen. Mhm. Das ist schon der richtige Begriff, würde ich auch so sagen. Ja, und dann, und ich mache ja auch häufig, ich glaube, bei Woher kommst du bei der Frage, erzähle ich das in der Folge, wenn man bei der Woher kommst du Frage die Leute fragt, würdet ihr sagen, das ist eine rassistische Frage, dann tun die Leute sich sehr schwer, das rassistisch zu benennen, aber wenn man sie fragt, und ist es irgendwie problematisch und wie fühlt sich die Person, die da befragt wird, dann sind die Leute kritisch, dann checken die das schon, dass es schwierig ist, ne? Aber das rassistisch zu nennen, ist quasi eine emotionale Hürde. Mhm. Insofern, genau, würde ich auch da im Eingangsstatement das anders formulieren. Wie machst du das? Benutzt du den Begriff ganz frei raus und denkst dir, müsst ihr mit klarkommen? Ja.
Ja, also müsst ihr mit klarkommen, denke ich jetzt nicht, aber ich benutze den Begriff schon. Also nicht zuletzt, weil ja die Anfragen auch einfach so dezidiert sind und dann, also ich bisher zumindest dann keinen Grund sah, irgendwelche Begriffe oder diesen speziellen Begriff, den Rassismusbegriff, zu umschiffen. Mhm. Das war bisher im Rahmen meiner Arbeit noch nicht so relevant, aber im privaten Kontext sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Im beruflichen Kontext werde ich ja gerade dazu motiviert, eingeladen.
Ja, klar.
Darüber zu sprechen, aber im Privaten, da gehe ich auf jeden Fall mit, da sollte man schon achtsam sein.
Genau. Noch eine These. Wenn wir jetzt nochmal an diesen Ausgangsvorwurf denken, du machst hier was Rassistisches, ist dir das eigentlich klar? Dann steckt da ja auch so eine Endgültigkeit drin. Ja, so eine Klarheit. Eigentlich ist die Diskussion schon zu Ende geführt. Also, und zwar im Kopf der sprechenden Person, weil die hat ja eigentlich schon das sozusagen durchdacht und sagt jetzt mal, hier ist das Problem, ich konfrontiere dich jetzt damit. Ich habe die Erfahrung gemacht, grundsätzlich, unabhängig von Rassismus, niemand hat Bock auf eine Diskussion, die eigentlich schon zu Ende geführt ist. Niemand hat Bock auf eine Diskussion mit jemandem, der schon alles weiß. Mhm. Es sei denn, wenn man begibt sich explizit in eine Situation. Ja, wenn ich mir einen Experten zu Thema X anhöre, dann ist mir klar, dann will ich ja, dass der mir sozusagen so viel erzählt, wie es geht. Aber wenn ich einfach eine normale Diskussion führe, dann ist es strange, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich nichts beitragen, außer mich zu verteidigen. Das heißt, manchmal stelle ich mich sozusagen blöder, als ich bin, wenn ich das so blöd sagen darf. Also manchmal mache ich mehr auf, obwohl ich eigentlich das gar nicht so offen sehe. Also Ich formuliere Unsicherheit und Unklarheit und Unwissenheit, die da eigentlich nicht ist. Ich bin mir meiner Sache eigentlich sehr sicher, aber ich sage trotzdem, ich habe es auch noch nicht zu Ende gedacht. Oder ist jetzt halt gerade so ein Gedanke, der mir kommt. Also um da so diese Endgültigkeit rauszunehmen aus dem Ding und das dem so ein bisschen Leichtigkeit zu verpassen und zu sagen, ich habe irgendwie Bock, mit dir zusammen darüber nachzudenken. Und das ist eine ganz andere Message, als zu sagen, hier ist ein Problem, du bist Teil des Problems. Darüber möchte ich mit dir reden, sondern.
Der Ton macht die Musik, ja.
Ja, der Ton macht die Musik, die Offenheit macht die Musik. Also die Frage, wohin, wie du auch gerade sagst, es muss die Option geben, dass das Gespräch irgendwo hin kann. Und wenn ich aber eigentlich schon mit einem Abschlussstatement ins Gespräch gehe, dann kann die Diskussion nicht mehr so einfach irgendwo hin. Ja, genau. Wir haben schon wieder ganz lange gequatscht. Wollen wir einen Abschluss finden?
Ja, gerne.
Wir haben so ein paar Tipps gesammelt. Sprechen über Rassismus mit den Eltern oder sprechen im Allgemeinen. Hast du noch was hinzuzufügen? Möchtest du noch was besonders hervorheben? Was wäre dir besonders wichtig?
Ja, ich habe da noch unheimlich viele verschiedene Gedanken zu. Vielleicht ein letzter. Also ich habe ja früher, also so bis 2017, 18 auch relativ viel Einzelcoaching gemacht. Das mache ich jetzt immer noch, aber viel, 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 viel weniger als früher und habe dann häufig versucht, Menschen, also wenn ich gemerkt habe, dass sie so ein bisschen aus ihrem Gefühl oder aus der erlebten Realität ihrer Selbstwirksamkeit herauszugleiten, sie in Selbstfürsorge hineinzucoachen, also unter anderem in Selbstfürsorge hineinzucoachen und sie darin zu coachen, zu überlegen, ja okay, wenn du das jetzt loslässt, diesen Prozess oder diese Praxis, und dann dieses Gefühl für Selbstwirksamkeit verlässt, wo kannst du andere, ich sag jetzt mal, ganz kommerziell Inseln finden, um Selbstfürsorge zu schaffen für dich. Und ansonsten ist ein Tenor dieser Folge heute für mich ja unter anderem auch, der Ton macht die Musik. Und da würde ich auf jeden Fall weiterhin Fokus drauf setzen.
Ja. Ja?
Also der Ausdruck verleiht dem Gesagten das Gewicht.
Ja, ja.
Und letztlich ist die, klingt jetzt auch so ein bisschen kommerziell, die Verpackung genauso wichtig wie der Inhalt.
Es ist so. Erjan, die Weisheitenmaschine. Ist einfach so. Ich versuche nochmal für mich zusammenzufassen: Ich-Botschaften senden, Person von Aussage trennen, das haben wir noch gar nicht besprochen, ne? Aber ist ja ganz klar, nicht du bist der Rassist, sondern was du sagst, ist rassistisch. Oder wenn man den nächsten Punkt hinzunimmt, das R-Wort vielleicht vermeiden oder damit vorsichtig sein. Also das, was du sagst, ist problematisch. Nicht du bist problematisch. Ja, genau, das sind so die Sachen, die wichtig sind. Vielleicht noch eben so eine klare Offenheit lassen, dass es irgendwie sich irgendwo hin entwickeln können. Und empathisch sein. Also wir können ja nicht quasi von Leuten verlangen, empathisch zu sein und dabei selber nicht empathisch sein. Also in die Situation der anderen hineinversetzen und sich klar machen, was bedeutet das gerade für sie, in diese Diskussion einzusteigen unter Umständen. Welche Identitätsanteile werden vielleicht bedroht, in Frage gestellt. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja.
Ja, ich gehe mit. Aber, also das Aber gilt jetzt nicht dir oder dem, was du gesagt hast. Das Aber gilt vielen, die Menschen in Empathie reincoachen beziehungsweise die Empathie empfehlen. Wir müssen uns da diese Trennschärfe zwischen Mitgefühl und Empathie immer klar machen. Ja? Also ich gehe da total mit. Empathie ist super wichtig und ist auch ein Werkzeug. Aber sich in andere reinfühlen, das bedeutet für mich erstmal Mitgefühl, was auch extrem wichtig ist. Und die Trennschärfe zur Empathie besteht darin, dass Empathie auch mitschwingen kann. Und das wiederum kann bedeuten, dass man auch mal gemeinsam mit der Person, die man eben drauf anspricht, also hier der Vater, auch mal auf den Tisch schaut und sagt, boah, ja, ich kann dich voll verstehen. Oder dies und jenes hat dich total traurig gemacht und ja, ich habe auch schon mal so etwas erlebt. Also sehr vorsichtig, aber dann auch mal Aggression sozusagen empathisch zu spiegeln. Jetzt ging es ja in dieser spezifischen Situation nicht per se um Aggression, aber auch eben in der Lage zu sein, auf den Boden zu stampfen und dem anderen, der anderen Person zu signalisieren, Mensch, mir geht dies und jenes auch total auf den Zeiger, ich kann das verstehen und lass uns doch mal gemeinsam in diese und jene Richtung weiterdenken. Und das fehlt mir, die wirklich wahre Empathie und das wirklich wahre Mitschwingen von Gefühlen, ohne natürlich andere weiter zu verletzen und auch ohne zu retraumatisieren. Das fehlt mir sehr in der Gesamtdebatte. Leute sprechen viel von Empathie, aber meinen dann eigentlich nur Mitgefühl und da braucht es auf jeden Fall diese feine Unterscheidung.
Ja, spannend. Vielleicht jetzt ein bisschen besser verstanden, was du meinst, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal rein in diese Unterscheidung. Während du sprachst und wie du das gerade eingeleitet hast mit einem Ja, aber, fiel mir noch ein, aufs Aber einfach zu verzichten. Also jetzt nicht in deinem Fall, sondern im Reden über Themen und bei Rassismus besonders, dieses Ja, aber zu vermeiden. Zwei Alternativen. Erstens, das Aber einfach durch ein Und zu ersetzen. Also in diesem Fall wäre es, ja, ich kontrolliere die, weil die eben häufig ohne Fahrschein fahren. Und das funktioniert gut. Und dann nicht zu sagen, ja, aber das ist doch voll doof, sondern zu sagen, ja, und was machen wir jetzt damit? Also nicht an aber ist ja immer ein Widerspruch. Ne? So.
Ja.
Und, oder einfach gar kein Füllwort da benutzen, gar keine Konjunktion.
Ja.
Einfach zu sagen,
ja.
Okay. Und dann einfach eine Frage stellen, einfach in den nächsten Satz gehen, bisschen Pause lassen, bisschen atmen lassen. So. Sweet, okay, wir können hier noch zwei Stunden weiter.
Ja, gehe ich total mit.
Aber ja, hat schon mal Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können öfter nochmal solche Situationen bekaspern. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Scheiße, eine Sache wollte ich noch sagen.
Okay, sag das.
Pass auf,
kein Problem.
Die Grundlage für alles Nachdenken über Rassismus, aber auch Queerfeindlichkeit, Sexismus, Antisemitismus und so weiter, ist festzustellen, dass der eigene Blick auf die Gesellschaft nur der eigene Blick auf die Gesellschaft ist. Und nicht die Wahrheit. mein Beispiel dafür ist immer zu sagen, ich als Mann werde es nie nachfühlen, so richtig verstehen können, was es heißt, als Frau nachts durch den dunklen Park zu laufen. Wie nähere ich mich dem an, indem ich die Erfahrung gemacht habe? Mhm. Meine Frau ruft mich an und sagt, Janik, ich bin im dunklen Park, bleib bitte am Telefon, bis ich wieder zu Hause bin. Mhm. Und diese simple Erkenntnis einfach quasi zu nehmen als Ausgangspunkt einer Debatte und zu sagen, pass auf, lass uns vorher darauf einigen, wir beide haben einen bestimmten Blick darauf, ja, lass uns gemeinsam irgendwie nach sowas wie Wahrheit suchen. Aber lass uns beide klar machen, keiner von uns hat sie. Und wenn wir uns das nicht klar machen, dann macht die ganze Debatte keinen Sinn. Mhm.
Ich würde zum Abschluss sagen, gebt eurem authentischen Ich weiterhin genug Raum und Ausdruck, aber nicht nur das Wort, sondern auch der Klang entscheidet.
Ich dachte, die Tat oder der Klang. Okay, mit diesen Worten klingen wir aus. Wenn ihr das Gefühl habt, diese Podcast-Folge ist vielleicht hörenswert für eine Person, an die ihr jetzt gerade denkt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr sie weiter empfehlt, weiter schickt. Wenn diese Person nicht weiß, wie man Podcast-Folgen hört, helft ihr dabei. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.